Also ich freue mich erstmal, dass doch so viele zeitig aufgestanden sind wie ich zum Wochenende. Ich war überrascht, dass ich die Schlange vorne gesehen habe. Ich habe auch ungefähr 130 Folien vorbereitet, dass wir das Thema eingehend beleuchten können. Nein, ganz kurz, wie schon gesagt, ich möchte mich einfach erstmal vorstellen und dann mal beleuchten, wie sieht es aus, wenn man mit Software Geld verdient und jetzt nicht unbedingt den Code offenlegt, weil da verschiedenste Gründe dagegen sprechen. Wie verhält man das dann mit Open Source Software? Ist das kompatibel? Ist das nicht kompatibel? Welche Lizenzen in Summe kann man verwenden? Welche verwenden wir? Wie schaut das aus? Wie managt man diese ganzen Lizenzen? Was für Einflüsse hat das auf die Vertragsgestaltung mit unseren Kunden? Und dann Fazit, und sollte es Fragen geben, gern sofort, jederzeit. Ansonsten haben wir am Ende noch mal etwas Platz gelassen für Diskussion. Mein Name ist André Ziemann. Ich bin in der Firma MSG Systems AG beschäftigt als Bereichsleiter im Geschäftsbereich Products and Development. Bin 43 Jahre alt, habe in Chemnitz studiert, damals noch Mathematik, bin aber seit 19 Jahren jetzt in der IT tätig und bin Entwicklungsleiter eines Produktmanagementsystems im Versicherungsumfeld. Was das ist? In Chemnitz, genau. Da steht Geschäftsstelle Chemnitz, Zwickauer Straße 16a. Ja, was Produktmanagementsysteme sind, ist ein anderes, total interessantes Thema, wollen wir aber heute nicht vertiefen. Aber einen ganz kurzen Überblick über die Firma MSG Systems sei erlaubt. Die Firma gibt es seit über 30 Jahren, wurde 1980 gegründet, ist eine internationale tätige Unternehmensgruppe, ist anbieterunabhängig. Wir haben zwar Partnerschaften mit SAP, IBM, sind aber ansonsten unabhängig, haben in Summe über 4.500 Mitarbeiter und einen Umsatz von über 500 Millionen Euro. Platz 5 unter den erfolgreichsten deutschen IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen. Und wir wollen wachsen. Rechts das Bild ist ein kleiner Schnappschuss von unserer Hauptstelle in Ismaning. Hauptsächlich tätig im deutschsprachigen Raum. Wir haben noch ein wunderbares Bild. Wir sind tätig in verschiedensten Branchen. Wenn wir jetzt mal nach Chemnitz schauen, auf unsere Geschäftsstelle, wir haben dort ungefähr 80 Mitarbeiter, also jetzt zu 4.500, relativ klein. Ansonsten sind wir aber, haben wir da im Unternehmen einen sehr, sehr guten Stand, eher nach dem Motto klein, aber fein. Das heißt, die IT-Kompetenz, die wir ins Unternehmen ausstrahlen, wird an überallen Stellen wahrgenommen. Das Thema Insurance, unten ganz groß geschrieben, ist das Hauptthema für die MSG Systems an sich und beschäftigt uns an der Geschäftsstelle Chemnitz praktisch ausschließlich. Wer also Interesse hat, dann noch mal kurz Werbung in eigener Sache. Jobs, Praktikas, kann sich gerne an uns wenden. Visitenkarten lege ich dann hier hin, stehen Telefonnummern und so weiter drauf. Oder im Nachgang einfach kurz auf mich zukommen. Nein. Nein. Ja, weltweit gesammelt. Also da oben sieht man einen ganz kleinen Punkt auf unserer total wichtigen Folie. Da oben der kleine Punkt in Sachsen. Das ist die Geschäftsstelle in Chemnitz. Das heißt, wenn wir die Folie weltweit auflegen, sind wir immer mit dabei. Gut, das war es jetzt schon zu diesem ganz kurzen Thema. Kommen wir mal zu unserer Connection mit Open Source. Worum geht's? Ist sicherlich unstrittig, wenn ich Open Source im Sinne von Anwenden verwenden möchte. Dann ist das unstrittig. Dann ist das weitestgehend akzeptiert. Da gibt es auch keine Berührungsängste im Unternehmen. Im Folgenden geht es darum, was passiert, wenn wir als Lieferant von proprietärer Software Open Source Komponenten in unsere Software einbauen, die beim Einbau unter Umständen sogar modifizieren müssen. Was müssen wir beachten? Welche Lizenzen sind geeignet? Wo liegen die Risiken? Und welche Auswirkungen gibt es für die Vertragsgestaltung mit den Kunden? Fakt ist, auch wir wollen das Rad nicht jeden Tag neu erfinden. Das heißt, wenn es akzeptierte Lösungen gibt, die gut sind und das tun, was sie tun sollen, dann wollen wir diese Software einsetzen. Und es gibt im Open-Source-Bereich sehr, sehr viele hoch ausgereifte Lösungen, die, wo es schlicht und ergreifend schade wäre, wenn man dieses vorhandene Potenzial nicht nutzt. Das heißt, oberstes Ziel ist natürlich, wenn immer, bestehende Komponenten, erprobte Komponenten einzusetzen und einzubauen. Ein weiterer Fakt ist, wenn wir uns mal in Richtung Java schauen, da ist unser Haupttätigkeitsfeld, es gibt de facto keine Java-Entwicklung ohne irgendwelche Open-Source-Komponenten. Java besteht, wenn man es jetzt mal hart sieht, irgendwie aus 5 Schlüsselwörtern und der Rest kommt durch irgendwelche Bibliotheken dort rein. Und wenn man jetzt reinschaut, irgendwie ohne Apache Commons oder so, kommt da kein Projekt daher. Das heißt, die Frage ist nicht, ob man Open Source Software einsetzt, auch im proprietären Umfeld, sondern wie man Open Source Software einsetzt. Diese Frage ist zu diskutieren. Wichtig ist, dass man durch das Unternehmen hinweg bei allen Beteiligten ein entsprechendes Bewusstsein schaffen muss. Open Source ist immer so, es ist kostenlos. Kann ich mir herunterladen, ist da. So einfach ist es nicht. Also erstens, die Entwickler müssen sich damit beschäftigen. Das Management muss sich damit beschäftigen. Und die Rechtsabteilung muss sich damit auch beschäftigen. Das sind die wichtigen Dinge. Warum? Der Entwickler muss lernen, dass Open Source nicht bloß Rechte bedeutet, kann ich mir ziehen, kann ich einbauen, bin ich ja fertig. Ist mit Open Source Software sind doch Pflichten verbunden. Ich muss es als Entwickler auch mal jemandem sagen, dass ich da irgendwelche Open Source Komponenten irgendwo eingebaut habe. Muss darüber reden, das ist bei Entwicklern immer ganz schwierig, so mit dem Reden. Ist gar nicht so einfach. Das heißt im Endeffekt, bevor man eine Open Source Software einsetzt, hat man zwingend die Lizenzen sich anzuschauen und zu sagen, okay, jawohl, erstens lässt die Lizenz das zu, die für meine Zwecke zu benutzen und zweitens muss ich diese Lizenz auch dokumentieren, dass ich entsprechende Software einsetze und sei es darum, weil in der Lizenz drin steht, dass ich das tun muss. Zweitens ist auch wieder eine Plattitüde, die Open Source Lizenzen müssen beachtet werden. Das ist natürlich klar. Ist aber natürlich mit Pflichten verbunden. Für den Entwickler hat sich das erledigt. Habe ich Komponente eingebaut, mein Programm geht, fertig. Jetzt steht in der Open-Source-Lizenz bei irgendwelchen BSD-Lizenzen beispielsweise steht drin, ja, du darfst nicht damit werben. Okay, ist einfach. Bei irgendwelchen Apache-Lizenzen oder EPL-Lizenzen steht drin, ich muss das sagen, ich muss es in meiner Dokumentation reinschreiben, dass ich diese Komponenten in meine Software eingebaut habe. Boah, zu dem Zeitpunkt ist es schon lange vergessen. Das heißt, im Endeffekt haben wir uns schön viel Zeit gespart, haben die Open-Source-Komponenten verwendet, haben aber im Endeffekt nicht nach den Pflichten, die wir uns damit auferlegt haben, gehandelt. Das heißt, da sind Aktivitäten notwendig. Und noch ein wichtiges Thema ist, wie gehe ich mit den Änderungsprozessen in den Open-Source-Komponenten um? Wenn ich im seltenen Fall soll gelegentlich vorkommen, Fehler habe bzw. Verbesserungen habe, wie bringe ich die denn an die Community zurück? Gibt irgendwie kleine Projekte, ist das easy. Hat man Zugriff aufs Git, checkt das ein, ist das Ding gegessen. Hat man irgendwie große Projekte wie Eclipse, da geht das über irgendwelche Proposal und Approval und sonstige Sachen. Da ist man erstmal einen halben Tag beschäftigt, bevor man halbwegs verstanden hat, wie dieser Contribution-Prozess dort abläuft. Das heißt, da muss man sich tendenziell damit beschäftigen. Managementrecht, denen sind natürlich solche Sachen tendenziell fremd, aber es muss uns bewusst sein, der Einsatz von Open-Source-Komponenten ist mit wirtschaftlichen Risiken verbunden. Weil wir als Lieferant übernehmen immer die Gewährleistung für unsere Software als Ganzes. Wir können jetzt nicht zu unserem Kunden gehen und sagen, es tut uns leid, das stürzt immer ab, guckt mal da, www, irgendwas ist eine schöne Webadresse, könnt ihr euch mal hinwenden mit eurem Problem. Aber da können Sie sagen, es ist mir scheißegal, was ihr da für Open-Source-Komponenten eingebaut habt, ihr habt uns das Ding als Summe verkauft. Ihr steht dafür gerade. Das heißt, das muss ich mir im Vorfeld überlegen, kann ich überhaupt die Funktion, die ich da erwarte, wird die überhaupt geliefert von dem System? Was ist, wenn sie nicht geliefert wird? Und etwas garstig gesagt, Open-Source-Komponenten sind meist nur bis zu einem gewissen Reifegrad entwickelt. Ich sage es mal böse, wenn es keinen Spaß mehr macht, merkt man das bei den vielen Open-Source-Komponenten, dann wird die Entwicklung, schläft das ein, dann bricht das auf. Das heißt im Endeffekt, für den Zweck, für den es mal gedacht war, funktioniert das. Aber der allumfassende Anspruch, der vorne drin steht, das soll das Ding mal können. Wenn man dann ganz genau reinschaut und so weiter, sind dann irgendwelche Lücken. Das Schöne an diesen Lücken ist, das merkt man nicht sofort, man guckt das an, man evaluiert das und stellt fest, super, tut alles, hochperformant, klasse. Und dann fängt man an zu arbeiten, baut das ein und dann nach möglichst kurz vor der Fertigstellung, gerne, wenn man ein bisschen Last auf das System bringt, stellt man auf einmal fest, dass dann irgendeine Subkomponente doch nicht so performant funktioniert, wie man sich das eigentlich gedacht hat oder in irgendwelchen Datenkonstellationen lustige Fehler wirft. Und dann geht der Spaß richtig los. Auch das muss man sich im Endeffekt bewusst sein. Das heißt eigentlich, man muss sagen, okay, hey, wer von meinen Jungs ist überhaupt in der Lage, die Komponente, wenn es haarig wird, zu beherrschen? Das ist eine Frage, die muss ich mir als Manager vorher stellen und muss sie beantworten. Für Recht ist wichtig, wir müssen die Open-Source-Komponenten in den Verträgen berücksichtigen, das ist klar. Weil wir müssen uns bewusst sein, wir könnten unter Umständen auch mit solchen eingekauften Sachen Patente von Dritten verletzen, ist tendenziell möglich. Der Endkunde muss die verwendeten Lizenzen kennen und muss ihnen auch zustimmen, weil er lässt das Zeug bei sich auch ablaufen. Und es gibt auch Kunden, mittlerweile deutlich weniger, aber immer noch, die prinzipiell sagen, wir wollen, dass unsere Software frei von Rechten Dritter ist. Wir sagen, okay, nein, Open-Source-Komponenten wollen wir prinzipiell nicht drin haben. Gut, wenn wir uns jetzt mal den ganzen Lizenzen von den Open-Source-Komponenten anschauen und versuchen, das mal ein bisschen zu clustern, wo kommen wir denn hin, dass wir sagen, okay, welche Lizenzen können wir denn jetzt nehmen? Klar, logisch, warum kann man nicht alle Lizenzen nehmen, ist der Copyleft-Effekt. Ich habe es jetzt mal aus der Wikipedia rauskopiert. Copyleft ist eine Klausel in urheberrechtlichen Nutzungslizenzen, die festschreibt, dass Bearbeitung des Werkes nur dann erlaubt ist, wenn alle Änderungen ausschließlich unter den identischen oder im Wesentlichen gleichen Lizenzbedingungen weitergegeben werden. Verständlich. Das ist ein Punkt, damit kann ich mich identifizieren, das kann ich verstehen. Wenn ich das einmal eine Verfahrenssache für mein Werk festgelegt habe, dann möchte ich nicht, dass jemand kommt und es mir klaut. Das möchte ich nicht, wenn ich mein Werk unter einer proprietären Lizenz habe, dass ich damit Geld verdiene. Das möchte ich im Endeffekt auch, wenn ich es einmal freigegeben habe, möchte ich nicht, dass mein Werk irgendwann mal wieder unter Verschluss kommt. Klar, verständlich. Jetzt haben wir aber den Effekt starkes und schwaches Copyleft. Auch wieder Kopie aus der Wikipedia, je nach dem Grad, mit dem die Werke, die ein anderes Werk enthalten, als abgeleitete Werke von der Lizenz betroffen sind, wird zwischen starkem und schwachem Copyleft unterschieden. Eigentlich sind es zwei Effekte, die zu dem starken Copyleft führen. Das starke Copyleft bedeutet, ich darf Modifikationen an der Software nur unter der gleichen Lizenz zur Verfügung stellen. Das ist gleich, schwaches Copyleft, starkes Copyleft ist das Gleiche. Lizenzen mit starkem Copyleft, und de facto gibt es eigentlich bloß eine, nämlich die GPL, verhindert zusätzlich auch die Verbindung mit bereits existierendem Code, der unter anderen inkompatiblen Lizenzen steht. Das heißt im Endeffekt, die Lizenz, also die Lizenzbedingung, ist entweder inkompatibel zu anderen Lizenzen und neigt daher dazu, sich de facto auszustellen. Also wenn man die Lizenz wirklich streng auslegen würde und würde sagen, okay, ich möchte eine erlaubte Verbindung haben, dann wäre ich gezwungen, meine gesamte Software, an die ich so eine GPL-Komponente einbaue, offenzulegen. Gut. Wenn wir das jetzt mal klassifizieren und sagen Copyleft, starkes Copyleft, wir dürfen es de facto nicht in proprietären Code einbinden. Unter gar keinen Umständen und mit gar keiner Ausnahme ist das möglich. Also entweder sehen wir es als eine Erweiterung des bestehenden Codes, die Modifikation oder die Anbindung, dann unterliegt es definitiv der gleichen Lizenz. Ansonsten ist die Lizenz inkompatibel. Wenn wir also bestehende Software haben und versuchen, eine GPL-Komponente einzubinden, wären die zwei Lizenzen inkompatibel. Das geht nicht. Wir haben schwaches Copyleft. Wir dürfen es mit proprietären Code unter bestimmten Voraussetzungen verbinden. Weiterentwicklungen unterliegen der gleichen Lizenz. Auch klar. Wir haben Lizenzen, die haben kein Copyleft. Wir dürfen es in proprietären Code einbinden und wir dürfen es unter einer anderen Lizenz veröffentlichen. Okay, das geht schon in Richtung geistiger Diebstahl, müssen wir da sagen. Wenn wir jetzt die einzelnen Lizenzen einfach mal durchgehen, sagen wir, okay, GPL. GPL ist klar, entweder bin ich ein Open-Source-Unternehmen und verdiene nicht mit der Software an sich mein Geld, sondern verdiene Geld damit, dass ich meine Beratungsleistungen dem Kunden verkaufe oder entsprechende Garantien für irgendwelche Open-Source-Pakete abgebe, dann kann ich mich mit GPL-Software beschäftigen, respektive ich mache so eine Variante mit Dual-Licensing, funktioniert auch, aber wir dürfen GPL-lizenzierten Code nie innerhalb proprietärer Software einsetzen. Das betrifft uns aber nur als Softwarelieferant, wenn wir Software an Dritte verkaufen. Wenn jetzt ein großes Unternehmen kommt und sagt, ich möchte in meine Systeme GPL-Komponenten einbauen, ohne diese weiterzugeben, dann ist das wieder überhaupt kein Problem. Das heißt, das Problem kommt erst mit der Weitergabe. Erst wenn ich es an einen Dritten weitergebe, dann habe ich das Problem, wenn also die Allianz jetzt kommt und sagt, ich baue mir ein schönes System, haben die überhaupt keinen Stress zu sagen, wir schieben da irgendwelche GPL-Komponenten rein. Das ist der kleine und feine Unterschied. Mache ich es für mich oder mache ich es für jemanden anderen? Einsatz von Werkzeugen unter GPL ist überhaupt kein Thema. Also GCC oder Linux sind voll akzeptierte Komponenten, wo wir kein Problem mit haben. Kommen wir mal zur LGPL. Dass die GPL sich da ein bisschen selber auf den Füßen steht, haben die Kollegen auch gemerkt und haben gesagt, okay, es gibt vielleicht Komponenten, da möchten wir, dass die weiter verbreitet werden, wir möchten, dass die verwendet werden, allerdings steht die GPL dem entgegen. Das heißt, man hat die LGPL dazu entwickelt, eigentlich als Library GPL, jetzt als Lesser GPL bezeichnet, und stellt Bibliotheken unter diese Lizenz. Jetzt ist die LGPL, ich habe hingeschrieben, tendenziell problematisch zumindest. Erstens steckt der Name GPL drin. Das ist schon schwierig. Das heißt, wenn wir irgendwo Software hingeben beim Kunden und sagen, da GPL, der liest das nicht vollständig, dann könnte es sein, dass die erstmal ein kleines Herzflattern kriegen. Akzeptanzprobleme. Und der Einbau ist relativ restriktiv, wenn ich meinen Code mit GPL-Code verlinke. Ich darf zwar rein theoretisch das selber kompilieren, den LGPL-Code, und darf den auch in einer Bibliothek gemeinsam mit meinem eigenen Code verbinden und gemeinsam kompilieren, dann muss ich aber im Endeffekt die gestrippte, also den reinen LGPL-Code nochmal als eigene Bibliothek zur Verfügung stellen und speziell bei Makros, Templates, in irgendwelchen C-Entwicklungen wird das schon grenzwertig. Wenn ich jetzt ein Makro habe, dann ist ja unter LGPL lizenzierter Code, ist auf einmal in meinem Programm tätig. Und das ist, kann man sich sicherlich trefflich darüber streiten. Rein praktisch habe ich da eigentlich schon eine unzulässige Vermischung erreicht. Einige Projekte lösen das anders, indem sie die, die Header-Dateien unter wieder einer anderen Lizenz veröffentlichen, die genau dieses Manko ausschließt. Aber das sind alles so kleine Dinge, wo wir sagen, okay, Empfehlung, wenn unbedingt notwendig und ausgereifte Projekte wie beim GCC. Ja Gott, wir haben keine andere Chance, wenn wir auf Linux laufen wollen, de facto, als dass wir das mit dem GCC kompilieren und das gegen die glibc linken. Alles andere macht keinen Spaß. Aber wenn es umgehbar ist, dann würden wir LGPL-Lizenzen immer umgehen. Wir haben ja eine ganze Gruppe von Lizenzen mit schwachen Copyleft. Eclipse Public License, Common Public License. Wenn wir es jetzt historisch betrachten, war die Common Public License zuerst da, kommt aus der IBM-Ecke, ist jetzt abgelöst mittlerweile durch die EPL. Die Mozilla Public License ist historisch gesehen noch eher und ist dann durch Sun als Common Development and Distribution License, CDDL, noch abgewandelt worden. Diese vier Lizenzen haben eins gemeinsam, nämlich der Geist, der dahinter steht. Der Geist, der dahinter steht, ist, die Module, die dieser Lizenz unterliegen, sind frei und sollen frei bleiben. Das heißt, ich darf die Lizenz nicht lösen. Ich darf aber in die zusätzliche Funktionen in Form von neuen Modulen darf ich daneben stellen und darf diese neuen Module auch anderen Lizenzbedingungen unterlegen. Das heißt, wir haben dort eine relativ saubere Trennung. Wenn ich Modifikationen an den bestehenden Modulen vornehmen möchte, dann unterliegt das weiterhin diesen Lizenzen. Ist für uns vollkommen okay, wir wollen uns nicht mit fremden Federn schmücken. Wenn wir was in die Basisfunktionen beizutragen haben, dann geben wir das gern auch ab. Aber wir können neue Funktionen in neuen Modulen zur Verfügung stellen. De facto alle im Eclipse-Umfeld eingesetzten Komponenten, oder sagen wir mal 90%, sind unter der EPL lizenziert. Wir haben bei uns eine große Entwicklung als ein Eclipse-Plugin. Das heißt im Endeffekt, wir setzen Eclipse als Basis ein. Wir haben dort in Summe, ich habe es mal nachgezählt, uns verbunden mit 730 unter EPL oder APL lizenzierten Komponenten. Da kommen wir nicht dran vorbei. Also unsere Empfehlung, Einsatz ohne Bedenken möglich. Für Modifikationen sollte man doch mal das Kleingedruckte lesen und sollte sich damit auseinandersetzen, wie läuft der Contribution-Prozess. BSD, klar, logisch, komplett unkritisch. Gibt es als verschiedenste Varianten. Die ursprüngliche vierklauslige BSD-Variante beinhaltete noch die Klausel, dass darauf hingewiesen werden muss, dass Software aus dem Berkeley Software Development da in diese Entwicklung eingeflossen ist. Ist jetzt doof, wenn ich irgendwie von einer anderen Uni komme und die Klausel bei mir unmodifiziert drin lasse. Deshalb gibt es drei klauslige Varianten oder im Endeffekt auch noch die simplifizierte Variante, die nur noch sagt, okay, kommt ohne Gewährleistung, fertig. Haben wir keinen Stress damit, wir müssen Änderungen nicht offenlegen. Wir nennen die Herkunft der Bibliothek, wir dokumentieren, dass wir die Varianten bei uns eingebaut haben, funktioniert. Apache funktioniert genauso. Wir müssen die Änderungen nicht offenlegen. Wir dürften sogar Modifikationen unter einer anderen Lizenz vertreiben, was sich aus meiner Sicht nicht mit einem vernünftigen ethischen Handeln verbindet. Das heißt im Endeffekt, wir wollen uns natürlich nicht mit fremden Federn schmücken. Eine kleine Anmerkung am Rande. die Apache-Projekte sind meist recht ausgereift. Also bis auf das Apache Access, was auch nach vielen Jahren wirklich richtig scheiße ist, haben wir da bisher de facto überhaupt keine Probleme gehabt. Okay, was, wir hatten vorhin schon gesagt, wir brauchen ein Bewusstsein im Unternehmen, in den verschiedenen beteiligten Gruppen im Unternehmen, die sich mit Open-Source-Komponenten eventuell beschäftigen. Und dafür, sagen wir, sind klare Richtlinien für die Verwendung von Open-Source-Komponenten im Unternehmen notwendig. Das heißt, wir müssen uns als Direktive vorgehen und sagen, okay, wir brauchen eine Richtlinie und sagen, okay, welche Regeln und Prozesse sollen eingehalten werden? Welche Arten von Lizenzen dürfen verwendet werden? Gut, können wir uns natürlich an dem, was wir vorhin gesagt haben, mal kurz orientieren. Also sagen wir, okay, welche Regeln wollen wir einhalten? Das heißt, wir brauchen mindestens irgendwelche Meldeprozesse, wir brauchen irgendwelche Genehmigungsprozesse, dass jetzt irgendwo allen bewusst ist, dass keine bösen Überraschungen kommen. Kurzer Verweis auf den Bitkom-Leitfaden, wenn man danach googeln möchte, wird man was finden. Da haben sich auch ein paar Rechtsanwälte mit dem Thema auseinandergesetzt und haben die Lizenzen nochmal durchgekaut. Wichtig ist, die verwendeten Komponenten zu katalogisieren. Da gibt es super tolle Software, zum Beispiel von Black Duck. Da gibt es einen Codesender. Ich habe bei der SAP, die verwenden die Software auch, mal in ihr Repository reingeschaut. Es ist uferlos. Sag mal so, Excel tut es mit Sicherheit auch, aber wenn man 5 Leute im Unternehmen damit beschäftigen möchte, kann man auch solche Repositories dort einsetzen. Und ein ganz wichtiger, aus meiner Sicht sehr unterrepräsentierter Punkt ist die Klärung der Supportverantwortung. Wer im Unternehmen steht dafür ein, dass die Open-Source-Software, die man sich ausgesucht hat, um sie in irgendeine Komponente einzubauen, da auch entsprechend das tut, was man gedacht hat, dass sie tut. Wer ist in der Lage, dort Fehler zu suchen? Was für Folgen gibt es, wenn die Open-Source-Komponenten nicht so tickt, wie man gedacht hat, dass sie tickt? Stellen wir dann unsere Entwicklung ein? Schmeißen wir die Open-Source-Komponente raus und entwickeln das selber? Geht das überhaupt? Wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt irgendwie was Eclipse-basiertes, das ist zu sagen, das mit dem Eclipse, das schmeißen wir weg, dann machen wir jetzt mal was Eigenes. Könnte 2-3 Tage dauern, bis wir das hinbekommen haben. Das heißt, das ist eine Frage, die zwingend zu beantworten ist, nicht bloß reinziehen im Sinne als Konsument, sondern Open-Source-Software bedeutet auch immer, ich bin gezwungen, Know-how für das Thema aufzubauen. Wenn ich das nicht schaffe, dann werde ich früher oder später an der Stelle mein blaues Wunder erleben. Ach so, bin ich schlecht zu sehen? Okay, ja. Was auch wichtig ist, ist die Dokumentation der verwendeten Open-Source-Komponenten. Wir brauchen das erstens, um die Lizenzauflagen zu erfüllen. Wir brauchen es zweitens für die Transparenz für die Kunden. Wir haben vorhin gesagt, wir hatten ein Beispiel. Wir haben C-basierte Entwicklung bei uns. Da haben wir 2 Open-Source-Komponenten integriert. Super. Kann ich Word nehmen, kann das da reinschreiben. Einwandfrei. Wir haben Java-Entwicklung, aber eher Pocho-basiert. Ich habe es nachgezählt. Wir haben 16 Open-Source-Komponenten da drin. Auch super. Nehmen wir Excel. Das können wir manuell nachtracen. Wenn wir eine neue Komponente dort reinnehmen, da können wir darüber reden und so weiter und so fort. Wir haben Eclipse-basierte Entwicklung, wo wir ein Eclipse-Add-on entwickeln. Wir haben 713 integrierte Open-Source-Komponenten. Ich weiß nicht, wir haben jetzt gerade umgestellt auf Eclipse 4.2. Ich weiß nicht, wie viele es jetzt sind. Also wir brauchen dort zwingend automatisierte Auswertungsprozesse. Wenn wir also keine Chance haben, über das gesamte System drüber laufen zu lassen, Die integrierten Komponenten, das funktioniert im Eclipse-Umfeld sehr, sehr schön, weil das alles schön gebundelt ist. Auch die Lizenzen sind sehr gut abgreifbar. Wenn wir das nicht automatisiert abgreifen, dann können wir zwei Leute abstellen, die sich nur damit beschäftigen, das da durchzuflöhen und es irgendwo nachzudokumentieren. Die zweite Schlussfolgerung ist, wir müssen das permanent überwachen. Das heißt im Endeffekt, wir müssen permanent wieder rausziehen, welche Komponenten haben wir eingebaut, welche Komponenten sind damit verbandelt, welchen Lizenzen unterliegen diese Komponenten, ändert sich da irgendwas? Auch große Freude. Ich habe eine Komponente, die unterliegt irgendwie der BSD-Lizenz, ab einer bestimmten Version wird die der GPL unterstellt. Sehr schön. Da heißt es aufpassen. Das heißt, einmal Genehmigungsprozess durch ist nicht ausreichend, da muss man permanent drauf achten. Was bedeutet das noch für unsere Verträge mit unseren Kunden? Klar, wenn wir Software an unsere Kunden geben, dann übernehmen wir die Garantie. Das heißt, die Software tut das, was sie tun soll. Die Garantie erstreckt sich, selbst wenn wir das versuchen würden, in irgendwelchen Klauseln auszuschließen, de facto immer auch auf die integrierten Open-Source-Komponenten. Das heißt, dem Kunden ist es egal, wie die Funktion hergestellt wird, er hat dafür gezahlt, dass das funktioniert. Das muss uns bewusst sein. Und zweitens, wir müssen den Kunden darauf hinweisen, welche Open-Source-Komponenten wir da eingebaut haben, und der Kunde muss damit einverstanden sein. Das hat man sicherlich vor einigen Jahren noch etwas lockerer gesehen und hat es einfach gar nicht dokumentiert. Mittlerweile ist das Bewusstsein bei den Kunden auch da, dass da unter Umständen ein paar trojanische Pferde in der Software schlummern könnten. Das heißt, man redet darüber und bekommt dann relativ umfangreiche Vertragskonvolute, die wichtigsten Punkte, worauf zu achten ist, mal kurz aufgelistet. Also erstens, klar, wir müssen offensiv darauf hinweisen, das ist eingebaut. Wir müssen auch versichern dem Kunden gegenüber, ja, wir halten die Lizenzauflagen ein. Wir versichern ebenso, dass keine ungewollten Copyleft-Effekte vorliegen. Die detaillierte Auflistung der aller integrierten Open-Source-Komponenten sollte zwingend in den Vertragsanhang wandern. Die haben im Vertrag nichts zu suchen, weil wenn ich ein Update liefere, können das logischerweise wieder ganz anders sein. Das heißt, diese Möglichkeit der Änderung der Open-Source-Komponenten, das sollte man zwingend auch im Vertrag schon mit vorsehen. Das heißt, ja, man muss den Kunden darauf hinweisen, wenn wir Updates liefern, könnte es sein, wir verwenden andere Open-Source-Komponenten. Die Regeln, die wir oben festgeschrieben haben, die gelten immer. Aber die Liste kann sich einfach ändern. Wir müssen zusichern, dass wir natürlich immer aktuelle Listen liefern, und wir müssen dem Kunden versichern, dass seine Nutzungsrechte auch in Zukunft durch irgendwelche Sachen, die wir dort einbauen, für ihn nicht beeinträchtigt werden. Das heißt, der Kunde muss wissen, okay, jawohl, wenn dort Open Source Software drin ist, dann ist das auch für mich nicht mit Gefahren verbunden. Und egal, was man möchte oder nicht möchte, nochmal der Hinweis, die Gewährleistung erstreckt sich immer auch auf diese Komponenten. Fazit, klar, wir können nicht ohne, wir müssen Open-Source-Komponenten einsetzen, wir wollen das auch, es ist für uns unverzichtbar und es geht auch. Es sind ein paar Regeln zu beachten, man muss sich bewusst sein, was man da tut, das Unternehmen muss sich darauf einstellen. Und dann gibt es da an der Stelle keinerlei Probleme. Gut, ich danke erstmal. Fragen, Diskussion. Da muss man schauen. Achso, ich kann die Frage kurz wiederholen. Also wenn der Kunde Open Source Software hat und ich dort eine Bibliothek einbinden möchte, die ich nicht unbedingt freigeben möchte. Bibliothek ist erstmal schon ein gutes Stichwort. Dann kommt es darauf an, unter was für einer Lizenz unterliegt denn diese existierende Software. Also GPL heißt ja, danke, Diskussion abgeschlossen. Ansonsten ist es relativ unstressig. Also da es ein neues Modul ist, habe ich keinerlei Probleme mit nee, habe ich nicht. Doch hätte ich schon. Es gibt da auch immer wieder, wenn ich aus, es geht um die Abhängigkeit. Es geht um die Abhängigkeit. Wenn ich aus freien Komponenten zwingend auf proprietäre Komponenten zugreifen muss, sodass die freien Komponenten ohne die proprietären Komponenten nicht mehr funktionieren, dann hätte ich das ad absurdum geführt und dann würde das auch nicht zulässig sein. Also die Diskussion, wenn man jetzt mal nach Linux und Grafiktreiber googelt, dann wird man genau diese Diskussion finden, weil die haben genau das gleiche Problem. Linux an sich ist frei, steht unter GPL, die Grafiktreiber stehen unter proprietären Lizenzen. Wenn ich keine Grafiktreiber habe, dann kann ich zwar Linux betreiben, sehe aber nichts. Ist doof. Ja. Ja, die Frage, die sich da stellt bezüglich Weitergabe, ist, möchte ich das weitergeben im Sinne von verkaufen oder möchte ich die Entwicklung an einen anderen Partner übertragen? Also, Also, wenn der Kunde diese Software wirklich integrieren möchte, im Sinne von, dass das andere auch weiterentwickeln können, wäre jetzt meine Einschätzung, es wird kaum eine andere sinnvolle Variante geben, als diesen Code auch entsprechend freizugeben. Weil ansonsten, die Alternative ist in Schönheit sterben. Weil, was mache ich denn? Diese eine Komponente, die zwingend benötigt wird, wenn ich die nicht freigebe, dann mache ich das andere Projekt praktisch unbenutzbar. So, und da ist die Frage, was will ich jetzt? Will ich dieses Projekt in den Zustand versetzen, dass es gar niemand benutzen kann? Oder möchte ich es in den Zustand versetzen, dass es jemand benutzen kann, unter der Maßgabe, ich muss allerdings meinen Code freigeben? Würde ich mich für zweite Variante entscheiden.
Und das weiß ich nicht mehr.
Ja, die Frage ist deshalb, die Frage, die sich stellt, ist, kostet die Komponente Geld? Wenn die Komponente kein Geld kostet, ist das dem Kunden de facto wurscht, ob er in den Code reingucken kann oder ob er in den Code nicht reingucken kann. Ja gut, aber dann brauche ich auch den Rest nicht offenlegen. Dann kann ich das gleich als Komplettpaket verkaufen. Ja, okay, also so, in dem Moment, wenn, also jetzt müssen wir jetzt mal schauen, wenn wir keinen Werkvertrag haben, wenn wir einen Dienstleistungsvertrag haben, dann werden wir dafür bezahlt, dass wir da arbeiten. Und dann gehört natürlich dem Kunden das vollständige Ergebnis, inklusive Quellcode. Da gibt es keinen Stress drüber. GPL wäre nicht so. Also ich würde immer in Richtung entweder so EPL oder Mozilla Public License beziehungsweise APL ist tendenziell auch schön, muss man sich anschauen. Das gibt es kleine, aber feine Unterschiede bezüglich der patentrechtlichen Betrachtungen, die da drin stehen. APL hat halt immer den Pferdefuß, dass Weiterentwicklungen unter einer anderen Lizenz landen können. Das heißt, wenn man es freigibt, werden aus meiner Sicht solche EPL oder MPL-Lizenzen zu bevorzugen, die sichern, dass man sagt, okay, wenn ich es einmal freigegeben habe, dann darf sich kein anderer krallen. Ja, wenn wir einen Dienstleistungsvertrag haben und im Kundenauftrag arbeiten, spielt diese Betrachtung überhaupt eine Rolle? Ja, sie spielt eine Rolle und zwar Minimum in unserer Beratungspflicht dem Kunden gegenüber. Das heißt, wir müssen unseren Kunden schon zwingend darauf hinweisen, wenn wir vorhaben, an der Stelle Open-Source-Software einzusetzen, schon unter dem Hintergrund der patentrechtlichen Betrachtungen. Das heißt, der Kunde muss, also genau die Prozesse, die ich vorhin beschrieben habe, sich die Lizenzen anzuschauen und die Lizenzen sich genehmigen zu lassen. Auch das ist beim Dienstleistungsvertrag unumgänglich. Der die Lizenzen genehmigt, ist natürlich dann nicht das eigene Unternehmen, sondern es ist dann der Kunde, der dann sagt, okay, für mich ist das in Ordnung. Und der muss sich dann halt auch überlegen, was möchte ich mit dem Ergebnis machen? Möchte ich das an andere Dritte weiterverkaufen oder lasse ich das jetzt nur für mich selbst machen? Dann das ist dann eigentlich bloß die Unterscheidung GPL oder, also stört mich starkes Copyleft nicht, das muss ich mir überlegen. Aber ansonsten, die Prozesse sind relativ ähnlich. Und ganz ohne, also dann zu sagen, es ist ein Freibrief, da kann ich einfach reinwursteln, was ich möchte, der Kunde wird sich im Minimum schlecht beraten fühlen. Weil Dienstvertrag, dann die Gewährleistungsbetrachtungen sind ja identisch. Das heißt, wenn der Dienstvertrag erfüllt ist und die Software erstellt wurde, wartet die Software denn dann? Und der die Software wartet, ist dann auch de facto für die Open-Source-Komponenten mitverantwortlich. Da habe ich jetzt noch nicht über die Veröffentlichungslizenz nach. Was haben wir denn gesagt?
Schöne Unterschrift.
Wir haben eine Unterschrift.
Nee, aber das betrifft nur sozusagen die Audio- und Videoschnitte. Aber es besteht die Möglichkeit, die Folien auch zu veröffentlichen im Rahmen zum Beispiel des Tagungsbandes oder ähnliches. Also müssten sich einfach nochmal an das Orga-Team wenden. Die können auch
also auf jeden Fall die Möglichkeit. Also, es ist keine Geheimnisse drin, könnten wir schon da offenlegen.
Wie viral so eine GPL prinzipielle Variante, um zu sagen, okay, ich kann Module entwickeln, die ich halt irgendwie proprietär lizenzieren kann, wenn ich das möchte. Wenn ich halt mir Mühe gebe, irgendwo die Schnittstellen klar genug zu definieren oder vielleicht auch Module anzubieten, die auch unter einer freien Lizenz sind, damit ich prinzipiell sagen kann, ja, die Software kann prinzipiell deinen Zweck erfüllen.
Nochmal ganz kurz, zur Wiederholung habe ich gelernt. gelingt es, gerne, ja, ja, gelingt es mir, ich versuche es mit meinen Worten, gelingt es mir, es irgendwie verträglich zu gestalten, GPL-lizenzierte Module mit nicht GPL-lizenzierten, unter Umständen proprietären Modulen zu verbinden. Ich sage jetzt mal, nach allem, was ich bisher gelesen habe, solange da irgendwie ein Software-Berührungspunkt zwischen diesen beiden Modulen liegt, sei es, dass diese Module auf dem gleichen Rechner ausgeführt werden oder sich im Sinne von dynamischen, statischen Linken brauchen wir gar nicht reden, aber auch nur dynamischen Linken miteinander kommunizieren, also über ähnliche Speicherbereiche und so weiter, wird man sagen nein. Es gibt Kommentare zur GPL, in denen geregelt ist, dass die Regeln der GPL nicht greifen, wenn es über irgendwelche Kommunikationskanäle wie HTTP und so weiter geht. Also ich darf mit einem proprietären Browser einen Webserver ansurfen, welcher unter einem GPL-lizenzierten Code läuft. ja, also, aber, also, das, und wenn man sich das nochmal auf der Zunge zergehen lässt, dass man das extra regeln muss, diese Art der doch sehr weit entfernten und für mich als Browserbenutzer ja jegliche meinem Einfluss nicht unterliegenden Kontrolle sind, denke ich, ist nur sehr, sehr schwierig möglich, das irgendwie GPL-verträglich zu gestalten. Also wenn man jetzt irgendwie File-Export-Import-Schnittstellen hat, kein Problem. Aber sobald die Softwarekomponenten wirklich miteinander reden, wird man es wahrscheinlich nicht hinbekommen.
Es sind noch zwei Fragen.
Wer die durchsetzt? Ja. Ja, gpl-violations.org ist zum Beispiel eine, also wer setzt die Rechte durch, um die Frage nochmal zu wiederholen, ist eine Stelle, also es gibt Stellen, die diese Rechte durchsetzen und wenn man sich das überlegt, Herr Gott, das sind große Unternehmen, die haben Geld, da lacht das Anwaltsherz, wenn Geld da ist, dann ist auch was zu holen. Das heißt, da gibt es Stellen, die das durchsetzen, aber es sind deshalb es gibt da auch entsprechend eine organisierte Open Source Community, zum Beispiel unter dieser Adresse, die dann schauen, gibt es da irgendwelche Router-Software von irgendwelchen, die auf Linux basiert und dann entsprechend nicht mehr freigegeben wurde und so weiter und so fort. Und ja, auch da gibt es in Deutschland erfolgreich geführte Prozesse. Das heißt, aus meiner Sicht, das ist kein Spaß. Nein, aber gut, können wir einfach im Nachgang nochmal diskutieren, ja, würde ich vorschlagen.
Eine Frage noch, eine Frage. Wir leider den nächsten Vortrag schon vorbereiten, also noch schnell die. Ja, eine schöne Anmerkung bei, als Schlusswort jetzt. Am Ende hängt es immer davon ab, sagt der Anwalt. In diesem Sinne ist noch viel Informations- und Diskussionsbedarf. Und bei uns geht es dann gleich weiter mit Storage-Systemen und Hochverfügbarkeit.
Ich danke für die Aufmerksamkeit.